Ich glaube eben nicht, dass Menschen von Haus aus apolitisch sind. Und Frust bedeutet ja irgendwo auch ein Interesse oder beziehungsweise, dass man da jetzt der Politik nicht komplett apathisch gegenübersteht oder politischen Entwicklungen. Genau, also das heißt, die Frage ist, warum besteht dieser Frust? Und wenn dieser Frust daher kommt, dass Menschen sich nicht, also dass Bürger und Bürgerinnen sich nicht mehr gehört fühlen oder das Gefühl haben, keine Mitsprache zu haben, ja, dann holen wir sie hoffentlich genau dort ab und zeigen, in diesem Projekt oder in diesem Bürgerinnenforum hast du die Chance, dich einzubringen und mit uns zu reden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Diese Folge wurde gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute digital hier mit der Ronja Aleph. Sie ist Präsidentin von Ponto, Projektmitarbeiterin bei Respekt.net und Teil vom Zukunftsrat Demokratie. Liebe Ronja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Also danke, dass ich heute hier sein darf.
Der Zukunftsrat Demokratie ist ein sehr spannendes Projekt. Und zwar wird es von den beiden Vereinen IG Demokratie und Mehr Demokratie gemeinsam mit der Plattform Respekt nett getragen. Ihr wollt den ersten Bürgerinnenrat in Österreich auf die Beine stellen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, also dieses Projekt ist ein aus der Zivilgesellschaft, aus den von den drei demokratiepolitischen Initiativen entstandenes Projekt. Und ein Zukunftsrat ist im Grunde genommen, also was man sich darunter vorstellen kann, ist ein Bürgerinnenrat. Ein Bürgerinnenrat ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Forum, wo zufällig ausgewählte Bürger und Bürgerinnen zusammenkommen und über eine gewisse Fragestellung sich austauschen, debattieren und in gewissen Fällen sogar zu einer gemeinsamen Antwort, einem Lösungsvorschlag oder einer Idee kommen.
Das heißt, es ist ein Beteiligungsprozess mit welchem Ergebnis?
Das Ergebnis ist hier sehr vielfältig. Also je nachdem, was der Anspruch ist, kann man an dieses Projekt herangehen und sagen, wir haben eine Problemstellung und wir möchten, dass ihr, liebe Bürger und Bürgerinnen, nun die Expertinnenrolle einnimmt, da ihr ja alle Experten und Expertinnen des eigenen Lebens seid und euch darüber, über dieses Thema oder diese Problemstellung austauscht und dann einen Lösungsvorschlag vorschlägt. Das Ziel ist es dann natürlich immer, dass diese Deliberation oder die Ergebnisse dieser Deliberation der Öffentlichkeit also weitergegeben werden und im Idealfall natürlich auch der Politik weitergegeben wird und von dort aus dann weitergetragen wird.
Das ist auch ein wichtiger Punkt bei Zukunftsreden, die ja international schon durchgeführt worden sind, dass man wirklich zufällig selektierte Menschen Expertise zuspricht. Warum wird die bisher ignoriert?
Das ist doch eigentlich der Grundgedanke der Demokratie, oder? Also es geht darum, dass die Souveränität vom Volk ausgeht, dass wir alle ein Wahlrecht haben oder eine Stimme haben, alle gleichberechtigt sind in dem Sinne und gemeinsam zum Gemeinwohl oder für unser gemeinsames Leben, dass wir da Entscheidungen treffen dürfen und dass wir da beitragen dürfen. Das Problem, dass wir jetzt sehen, ist einerseits ist die repräsentative Demokratie, so wie sie vor allem in Österreich leben. Also wir gehen alle paar Jahre mal zur Urne, geben unsere Stimme ab und unsere gewählten Repräsentanten und Repräsentantinnen machen dann sozusagen Politik für uns. Diese repräsentative Demokratie scheint in einer Krise zu sein. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einerseits sind die Themen komplexer geworden. Wir sind in einer stark globalisierten Welt. Mitsprache ist leider teilweise ein ökonomischer Luxus für Einzelpersonen geworden. Das sagt der Demokratiemonitor vom Jahr 2019 beispielsweise. Oder also Bürger und Bürgerinnen fühlen sich nicht mehr ermächtigt genug, zu gewissen Themen etwas zu sagen, glauben, dass ihre Stimme nichts zählt, dass sie nicht gehört werden oder dass einfach die Optionen gar nicht mehr passen. Also, dass man vielleicht bei gewissen Themen für diese eine Partei stimmen würde, bei anderen Themen gerne doch für die andere Partei stimmen würde oder gar keine Partei sie zu Gänze repräsentiert, wie man sich gerne wünschen würde. Das heißt, wir stehen jetzt vor einem Problem, und das sieht man leider auch an den Wahlausgängen, dass viele Personen vielleicht gar nicht mal mehr zur Wahlurne gehen.
Und das jetzt auch an den Nichtwählern, die ja immer eine größere Gruppe werden bei jeder Wahl.
Genau. Also ich glaube nicht, dass Menschen von Haus aus apolitisch sind. Das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, das ist eine viel zu einfache Ausrede, einfach die Schuld an Bürger und Bürgerinnen abzuwälzen und sagen, ja, euch interessiert es halt einfach nicht. Ja. Das muss nicht stimmen. Also, und ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Und ich glaube, da haben wir eben ein Problem und stehen vor einem demokratiepolitischen Problem. Also es ist ja doch ein Problem, wenn nur noch 34% der Bürger und Bürgerinnen wählen gehen. Da kann man doch gar nicht mehr von einer Mehrheit sprechen, oder doch? Und aus dem Grund finden wir es sehr spannend, auch die Demokratie weiterzuentwickeln oder Impulse zu setzen und dass diese auch von Bürgern und Bürgerinnen selbst kommt.
Ihr habt ja internationale Vorbilder dafür, Deutschland, Irland und Frankreich zum Beispiel. Mhm. Was waren denn Ergebnisse von diesen Vorhaben?
Also da muss ich kurz mal ein bisschen ausholen, weil Bürgerinnenräte sind ja nicht gleich Bürgerinnenräte. Vor allem der deutsche Begriff ist da ein bisschen irreführend. Es gibt nämlich unterschiedliche Formate, die im Deutschen mit Bürgerinnenrat übersetzt werden. Die internationalen Beispiele, die wir haben, die du auch erwähnt hast, also beispielsweise in Irland und Frankreich, das sind im Englischen sogenannte Citizens Assemblies. Also das ist wortwörtlich übersetzt im Bürgerinnenrat. Da kommen aber über Menschen zusammen, also in einer Gruppenordnung oder Größenordnung von ab 100 Menschen zusammen. Die sollen repräsentativ die Gesellschaft abbilden und zu einer gewissen oder bestimmten Fragestellung sich austauschen. Also in Irland gab es da ganz spannende Beispiele, eben beispielsweise zum Thema Abtreibung oder in Frankreich zum Thema Klimaschutz. Und da haben diese Citizens Assemblies eine beratende Rolle eingenommen. Also sie ersetzen nicht die repräsentative Demokratie, wie sie es jetzt gibt, sondern komplementieren sie sozusagen mit einer beratenden Funktion. In Österreich, was der Zukunftsrat Demokratie macht, wir haben unser Vorbild ist hier das Vorarlberger Modell, das unterscheidet sich zu diesen Citizens Assemblies dahingehend, dass einfach die Gruppengröße kleiner ist und die Methode, also die Moderationsmethode etwas anders ist. Es ist ein sehr offener Prozess, also alle Teilnehmende dürfen, sind willkommen beizutragen. Die Methode ist sehr, wie schon der Name sagt, dynamisch aufgesetzt, also es ist wir haben keine Zielvorstellung, dass ein Mensch linear denkt, also Problemstellungen dann gleich zur Lösung kommt, sondern dass es da auch im Denken immer ein Hin und Her geben kann und einen Austausch, also einen Raum für einen Austausch geben kann und Meinungsänderungen geben kann. Und da sich das Vorarlberger Modell, vor allem auch in Österreich, in Vorarlberg selbst, doch sehr bewiesen hat, haben wir uns auch dazu entschieden, schon allein zuletzt aus Ressourcengründen, auch das Vorarlberger Modell einzusetzen. Da haben wir auch die meiste Expertise dazu.
Ihr sammelt ja auch Geld dafür.
Genau.
Auf respekt.net sind 50.000 Euro das Ziel. Was kostet da Geld? Sag ich jetzt mal ganz frech.
Naja, ein Bürgerinnenrat kostet angefangen bei der Vorbereitung, Organisation bis hin zur Umsetzung und dann die Nachbereitung Geld. Bürgerinnenräte können recht kostspielig sein, wobei kostspielig, da möchte ich anmerken, das ist relativ gesehen, weil der Nutzen doch ein sehr großer ist und deswegen da relativ gesehen eigentlich auch wenig Geld reinfließt. Aber wir sind jetzt, das ganze Zukunftsrat-Team sitzt jetzt schon an der Vorbereitung seit Februar letzten Jahres. Das heißt, wir sind glücklicherweise ein großes.
Anderthalb Jahre Vorbereitungszeit.
Bitte? Ja,
Anderthalb.
teilweise mit ein Grund dafür war Corona.
Okay, gut, ja, gut.
Normalerweise ist das nicht so lang, aber Corona hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, wir haben da doch eine lange Vorbereitungszeit. Wir haben das Glück, also das Glück, dass unser Team besteht aus Ehrenamtlichen größtenteils. Das heißt, das sind Menschen, die da, weil sie an dieses Projekt glauben, ihre persönliche Zeit aufopfern. Und im Normalfall wäre das natürlich bezahlt, diese Arbeit, was in unserem Fall leider, was wir uns leider nicht leisten können. Das kostet Geld. Ein Bürgerinnenrat soll im Idealfall ja auch ein öffentliches Ereignis sein, das ja doch ganz stark um eine öffentliche Debattenkultur und einen Diskurs und die öffentliche Deliberation geht. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein Thema, das Geld kostet. Dann natürlich alle logistischen Fragen. Also da beginnen wir mit, die Unterkunft muss bezahlt werden, die Anreise der Personen soll ja bezahlt werden, die Verpflegung soll bezahlt werden, Kinderbetreuung und im Idealfall soll es ja auch eine Aufwandsentschädigung für Beteiligte geben. Und mit ein Grund, warum wir das Ganze bezahlen, ist ja, dass alle Menschen das Geld keine Rolle spielen soll, ob jemand teilnehmen kann oder nicht.
Natürlich, weil sonst holt man sich erst
Genau.
wieder nur die ins Boot, die sich's ja eh leisten können und verzerrt damit das Ergebnis.
Genau, und das kostet natürlich Geld. Je größer die Gruppe, desto mehr kann es natürlich kosten. Dann braucht man natürlich einen Seminarraum,
Also ganz
Kleinigkeiten.
praktisch.
Ja.
Wie begeistert man jemanden dafür, der vielleicht sich schon abgewendet hat von der Politik, weil er frustriert war? Wenn der oder die Person hört, dass es partizipative, deliberative Prozesse gibt, dass es sich nicht viel darunter vorstellen kann.
Das ist eine schwierige Frage und ich glaube eine Frage, die sich viele Menschen stellen, die in dem Bereich arbeiten. Aber wie ich schon vorher erwähnt hatte, ich glaube eben nicht, dass Menschen von Haus aus apolitisch sind. Und Frust bedeutet ja irgendwo auch ein Interesse oder beziehungsweise, dass man da jetzt der Politik nicht komplett apathisch gegenübersteht oder politischen Entwicklungen. Genau, also das heißt, die Frage ist, warum besteht dieser Frust? Und wenn dieser Frust daherkommt, dass Menschen sich nicht, also dass Bürger und Bürgerinnen sich nicht mehr gehört fühlen oder das Gefühl haben, keine Mitsprache zu haben, ja, dann holen wir sie hoffentlich genau dort ab und zeigen, in diesem Projekt oder in diesem Bürgerinnenforum hast du die Chance, dich einzubringen und mit uns zu reden. Und nur weil beispielsweise Politiker oder Politikerin XY dich nicht hört, wir hören dich. Und gemeinsam mit anderen Menschen, die sich genauso fühlen, können wir uns vielleicht eine Stimme geben, die etwas stärker ist als die einer Einzelperson beispielsweise. Und je nachdem natürlich, man kann vielleicht, ich interessiere mich jetzt auch nicht für alle Themen, also in alle politischen Themen, das kann man auch von niemandem erwarten. Genau, aber es gibt halt so gewisse Themen, die interessieren mich und ich glaube, da geht es vielen Menschen so. Eine alleinerziehende Mutter wird vielleicht andere Dinge interessieren als mich. Und da geht es auch vielleicht ein bisschen darum, eben die Menschen dort abzuholen, wo sie abgeholt werden möchten. Beziehungsweise im Idealfall Menschen dazu zu ermuntern, selbst einen Schritt zu wagen. Also ein bisschen so ein Empowerment.
Selbstermächtigung.
Genau, so eine Selbstermächtigung idealerweise sollte da sein. Also ich bin auch ein bisschen dagegen, ständig Räume zu schaffen und nicht Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst Räume zu schaffen.
Und schön gesagt. Unabhängig vom Finanziellen, was siehst du denn als Herausforderung an in diesem ganzen Prozess?
Da gibt es viele Herausforderungen, aber jetzt das eine, das mir, also eines der größten Herausforderungen, die sich uns stellt, und diese Herausforderung stellt sich aus dem Grund heraus, dass wir eben ein zivilgesellschaftliches Projekt sind. Also es ist jetzt nicht es ist kein Top-Down-Projekt im Sinne von, dass die Politik kommt und Leute dazu zwingt, mitzumachen. Das heißt, alles, was wir hier tun, basiert auf freiwilliger Basis. Und hier ist natürlich eine Herausforderung, Menschen zu erreichen, genügend Einladungen auszuschicken und genügend Teilnehmende zu bekommen. Da sind wir gerade im Prozess, die Einladungen auszuschicken. Das ist eine der Herausforderungen. Eine andere Herausforderung ist natürlich auch eben, wie gesagt, weil wir ein zivilgesellschaftliches Projekt sind, die Anbindung zur Politik. Wie auch schon vorhin erwähnt, ein Bürgerinnenrat ist im Normalfall kein Ersatz für eben die repräsentative Politik oder soll auch gar kein Ersatz sein für eben das Parlament oder dergleichen. Es liegt natürlich da deswegen auch an der Politik selbst oder am Parlament oder ja, Rathäusern selbst zu entscheiden, was sie von diesen Bürgerinnenräten dann eben oder von den Ergebnissen mitnehmen und was halt nicht. Das heißt, wir können da natürlich zu niemandem hingehen und zwingen, dass sie
Habt
das.
ihr Kontakt gehabt mit öffentlichen Stellen?
Ja, wir sind im Kontakt mit allen Parteien. Wir sind auch
Wie ist da
im
das
Kon
Feedback so circa?
unterschiedlich. Also man kann sich das, glaube ich, vorstellen. Also von Partei zu Partei ist es sehr unterschiedlich. Und auch selbst sogar von Person zu Person ist es unterschiedlich. Also wir hatten Personen, die dem Projekt sehr wohlgewollt gegenüberstehen und vor allem auch ein persönliches Interesse haben und es auch eine tolle Idee finden, und andere, die da überhaupt kein Interesse an solchen partizipativen Modellen haben oder an Bürgerinnenräten generell haben. Wir sind auch im Kontakt mit dem Nationalratspräsidium und würden auch dem gerne natürlich die Ergebnisse in die Hände reichen. Also wir sind auf jeden Fall bemüht, die Politik ins Boot zu holen, und das ist auch sehr, sehr wichtig bei solchen Projekten.
Versteht die Politik, dass ihr eigentlich den Gefallen tun wollt, oder sieht sie es als Konkurrenz? Also, ich meine, die Politik jetzt ein bisschen sehr
Ja.
verallgemeinert.
Es kostet uns auf jeden Fall Kraft, uns zu beweisen. Also ich kann mir schon
Gut, das ist in
vorstellen,
Österreich schneller mal
ja,
so.
genau. Also ich gehe davon aus, dass vor allem jetzt während der Corona-Krise vielleicht das Alltagsgeschäft generell anders läuft. Aber es ist auch natürlich ein erstes Unterfangen. Also wir haben ja Bürgerinnenräte auf Landesebene, vor allem in Vorarlberg, aber auf Bundesebene kennt man sowas nicht. Also da kommen wir schon bürokratisch ein bisschen in Schwierigkeiten, ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber da gibt es schon bürokratische Hürden. Also an wen wende ich mich da? Wo hat so etwas Raum und Platz in der Politik? Ich glaube nicht, dass die Politik uns da als Konkurrenz sehen, und ich hoffe auch nicht, dass sie uns da als Konkurrenz sehen, weil das ist ja gar nicht Ziel und Zweck der Sache. Im Gegenteil. Also, wie schon erwähnt, in vielen Ländern arbeiten Bürgerinnenräte eher konsultativ oder beratend oder unterstützend eben. Und ich glaube auch, dass für die Politikerinnen, auch jetzt so pauschal gesagt, sehr viel Nutzen in einem Bürgerinnenrat stecken kann. Das halt zu sehen ist halt
Ja, und
die
gerade wenn es
Frage.
der erste Bundesrat ist.
Ja, genau. Und wie gesagt, unser Thema ist auf einer sehr Metaebene. Also wir beschäftigen uns mit der Fragestellung, welche Demokratie braucht es für eine gute Zukunft?
Was
Und
natürlich schon einmal ein Metathema ist, aber eher abstrakt natürlich.
genau, also ich glaube nicht, dass da irgendjemand Angst vor den Ergebnissen haben muss. Im Gegenteil, also das wird hoffentlich einen Diskussionsimpuls auch auf öffentlichen Parkett irgendwie ins Leben rufen. Dass wir uns endlich mal mit der Fragestellung auch beschäftigen, wo steht unsere Demokratie heute und ist sie noch zeitgemäß oder was können wir ändern oder welche Projekte können wir ins Leben rufen? Und das Gute ist ja auch, man sieht schon auch, dass es hier Veränderungen gibt, vor allem auch in Europa. Also in Bosnien wird es jetzt den ersten Bürgerinnenrat geben beispielsweise. Oder in Österreich soll es ja einen Klimarat jetzt bald geben. Also da tut sich glücklicherweise auch schon was. Genau, ja. Also ich glaube, als Konkurrenz werden Bürgerinnenräte ja hoffentlich nicht gesehen. Es würde ja bedeuten, dass Bürgerinnen Meinungen als Konkurrenz gesehen werden oder als Gefahr gesehen werden. Da hoffe ich doch, dass das nicht der Fall ist.
Ja, es gibt nicht nur die Politikverdrossenheit der Bürger, sondern auch die Bürgerverdrossenheit der Politiker,
genau,
und Politikerinnen. Aber ja, wie du sagst, es tut sich was. Meine letzte Frage zu diesem Thema. Ihr startet im September. Nehmen wir an, alles erfüllt sich so, wie ihr das gerne hättet. Was ergibt sich dann daraus? Was startet danach?
Hoffentlich führt dieser Bürgerinnenrat zu einem, eben wie gesagt, zu einem Diskussionsanstoß in Österreich zum Thema Demokratie und zum Thema Mitbestimmung. Und wir hoffen, dass einerseits auch auf politischer Ebene hier sich was tut, dass sich vielleicht dass sich da was in Richtung tut im Sinne von, okay, wo können wir hier weitermachen, können wir hier ansetzen? Vielleicht können Bürgerinnenräte ja auch so in den Alltag der Politik aufgenommen werden. Und natürlich auch, es wäre natürlich auch großartig, wenn sich auf Bürgerinnenseite oder in der Gesellschaft allgemein sich was tut, dass Menschen hoffentlich mitbekommen, dass die Hoffnung noch nicht aufgegeben ist, dass sich da hier noch was weiterentwickelt und dass wir alle auch die Kraft haben und die Möglichkeit haben, anzusetzen und an unsere Demokratie zu schrauben. Also hoffentlich tut sich da was auf beiden Ebenen und die Diskussion geht weiter und die Entwicklung, es ist ein bisschen ein Entwicklungsimpuls, wirklich gegeben wird und mehr zum Thema Partizipation und Demokratieentwicklung in Österreich doch ein Schritt gesetzt wird.
Das wäre tatsächlich notwendig, ja. Du warst ja Mitarbeiterin bei Respekt.net die letzten zwei Jahre und hast auch viel zum Thema NGO und NPOs geschrieben. Warum ist denn Crowdfunding in Österreich ein bisschen ein Nischenthema?
Respekt.net gibt es ja seit circa 12 Jahren jetzt, genauso, ja, 11, 12 Jahren, und Respekt.net war die erste gemeinnützige Crowdfunding-Plattform in Österreich. Und das Gute ist, dass sich hier auch im Themenbereich Crowdfunding viel geändert hat. Am Anfang war das jetzt doch wirklich etwas ganz Neues, also in der Bevölkerung auch gar nicht so als nicht stark wahrgenommenes. Wenn wir dann nach Deutschland sehen, beispielsweise, oder vor allem in den anglosächsischen Raum, ist Crowdfunding auf jeden Fall ein Begriff, also vielen Menschen ein Begriff. Und ich wage jetzt zu sagen, dass es auch in Österreich immer mehr angekommen ist, eventuell dadurch, dass das Internet oder die Digitalisierung generell einen Aufschwung erfahren hat, kartenlose Zahlen Aufschwung genommen hat. Aber es stimmt schon, also wenn wir Österreich oder andere Länder zum Vergleich herziehen, gibt es da wahrscheinlich schon noch sehr viel Luft nach oben. Aber es kann auch natürlich auch daran liegen, dass Österreich im Vergleich zu Deutschland oder zu den USA doch noch ein kleineres Land ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass vor allem in den letzten Jahren, also ich habe das mit schon allein in den letzten 2 Jahren mit Respekt.net erlebt, wie viele Projekte sich über das Crowdfunding haben finanzieren können und dadurch ihre Projekte überhaupt realisieren können.
Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Da sind einige Projekte mir in Erinnerung geblieben, aber das ist jetzt auch ein bisschen so ein persönlicher Bias. Beispielsweise erst vor kurzem, und das ist sehr stark auf die Eigeninitiative einer meiner Kolleginnen zurückgegangen, das Projekt Courage, Mut zur Menschlichkeit. Das ist unser bislang erfolgreichstes Crowdfunding-Projekt auf Respekt.net. Courage ist ein Projekt, das von der Initiative Courage, darunter auch der Katharina Stemberger oder Judith Kohlenberger, ins Leben gerufen worden ist. Und da geht es darum, Menschen, also es war eine Antwort auf die Misslage in Meura und den Flüchtlingscamp, vor allem in Griechenland. Genau, es war eine Antwort auf diese Schieflage dort und auch auf die Haltung der österreichischen Politik, da hier leider nicht genug zu tun. Und da haben wir so viel, also in kürzester Zeit unser Finanzierungsziel erreicht und haben dann auch ein zweites Projekt, Crowdfunding-Projekt gestartet. Und da haben so viele Leute gespendet und es sind großartige Rückmeldungen gekommen. Und es ist immer schön zu merken oder zu sehen, dass da, also das ist auch ein solidarischer Beitrag teilweise und zu merken, dass es Menschen interessiert.
Ja,
Und
absolut.
das wäre sehr schön.
Was braucht es denn, damit es vielleicht ein bisschen breitenwirksamer ankommt?
Das Crowdfunding?
Ja.
Naja, Unterschied. Ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg, dass es immer breitenwirksamer wird. Natürlich müssen Menschen überhaupt das Geld haben zu spenden. Also je mehr, also je breitenwirksamer es wird, bedeutet auch, dass mehr Menschen vielleicht die Kraft haben, spenden zu können, was natürlich schön ist.
Aber die Österreicher spenden ja prinzipiell schon sehr gerne.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und sonst Projekte, je mehr Projekte natürlich, unterschiedliche Projekte crowdfunden, desto breitenwirksamer wird es natürlich auch, weil ja jedes Projekt so ihre eigene Crowd mitbringt und denen diese Möglichkeit darlegt, dass es so ein Crowdfunding, dass es ein Crowdfunding gibt oder dieses Konzept Crowdfunding gibt. Und ansonsten natürlich liegt es an uns, an Respektnet beispielsweise auch hier die notwendige Öffentlichkeitsarbeit zu machen und mehr Menschen zu erreichen. Und da gibt es also vor allem dank Social Media so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sei es eben durch Twitter, Facebook, Instagram, jetzt die neuesten Dinge wie TikTok oder jetzt ganz klassisch mit ganz klassischer Öffentlichkeitsarbeit wie Presseaussendungen oder gar eben Veranstaltungen zu lanzieren oder unterschiedliche Projektpartner sich zu suchen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Veranstaltungen klingt gerade so wie etwas aus ferner Vergangenheit. Gut, du bist ja auch Präsidentin von Pronto. Und da komme ich wieder ein bisschen zurück zum Thema Beteiligung und Partizipation. Ich habe vor einem Jahr knapp eure Vizepräsidentin, die Magda Stumpfer, schon hier im Podcast gehabt. Und Pronto hat der Grassroots schon im Titel.
Ja.
Also ihr setzt ja wirklich sehr viel auf Beteiligung. Wie hat sich das denn durch die Pandemie verändert?
Also die Pandemie war natürlich auch für uns ein Schock und hat uns dazu gezwungen, ja, uns anzupassen, also den Entwicklungen anzupassen. Unser Glück ist es, dass wir schon gewohnt sind, digital zu arbeiten. Also schon allein dadurch, dass wir als Pronto Teil eines größeren Netzwerkes sind, nämlich dem Open Think Tank Network, sind wir es schon gewohnt, online, sei es Veranstaltungen, Workshops, kollaborative, ja, irgendwelche Zusammenarbeiten online zu veranstalten. Das waren wir schon gewohnt. Es hat natürlich nicht den persönlichen Austausch ersetzt und das hat uns in den letzten 1,5 Jahren sehr gefehlt. Aber ich bin wahnsinnig, wahnsinnig stolz auf uns und all meine lieben Pontianer und Pontianerinnen, die es möglich gemacht haben, dass Ponto trotz der Pandemie weitermachen konnte. Wir haben ganz viele Online-Veranstaltungen gemacht. Wir haben es auch ab und an, wenn es natürlich die Corona-Maßnahmen erlaubt haben, in kleineren Gruppen draußen getroffen. Und was ich auch natürlich dazu sagen muss, ist, wir hatten dadurch das erste Mal auch natürlich den Freiraum, Experten und Expertinnen oder Teilnehmende aus anderen Ländern einzuladen. Und da ein bisschen noch stärker als davor, nicht nur aus Österreich heraus, aber oder in
Ja.
Europa heraus. Wir hatten Veranstaltungen, wo wir Teilnehmende aus den USA hatten oder aus Südafrika hatten. Und das hat natürlich auch einen, da hat die Pandemie uns sozusagen auch natürlich einen, oder die unsere Maßnahmen als Antwort auf die Pandemie,
um genau, ein Klischee zu bedienen.
Genau, hat uns da doch noch andere Türen geöffnet. Und da bin ich dem natürlich auch sehr dankbar, auch wenn ich natürlich mir wünschen würde, dass das Ganze nicht passiert wäre. Aber es war schön, auch im Austausch mit Menschen aus anderen Ländern zu kommen, die nicht in Europa leben oder nicht in Österreich leben, weil es bringt dann auch noch ganz eine unterschiedliche Sichtweise auf Dinge, die ich nicht missen möchte.
Ponto und der Zukunftsrat haben ja beide Beteiligung sich auf die Fahnen geheftet. Warum motiviert dich gerade Beteiligung so sehr?
Beteiligung, vor allem die Möglichkeit, sich beteiligen zu dürfen, ohne dass man explizit dazu eingeladen wird, zu öffentlichen Themen oder zu Themen, die einen persönlich betreffen, ist für mich etwas ganz Wichtiges. Weil ich davon ausgehe, und das ist mein persönliches Verständnis, dass wir nur gemeinsam zu den gerechtesten und fairsten Ergebnissen kommen können. Also ich möchte nicht, dass Entscheidungen über meinen Kopf hinweg getroffen werden, ohne dass ich irgendeine Mitsprache dazu hätte. Denn so kann es dazu kommen, dass meine Lebensrealitäten oder meine Probleme komplett übersehen werden oder gar verschlimmert werden. Und das ist leider ab und an das Problem. Und aus dem Grund ist mir Mitbestimmung und Beteiligung ein so wichtiges Thema in meinem Leben.
Warum verwendest du deine Energie genau hier? Du könntest ja auch in die Politik gehen zum Beispiel.
Ich fühle mich in der Zivilgesellschaft wahnsinnig wohl. Ich fühle mich wohl, gemeinsam mit Menschen mich zu einem Thema zu engagieren, die da auch denselben Zugang dazu haben. Und ich möchte das auch nicht zu meinem Brotjob sozusagen machen. Ich habe ja nämlich, glücklicherweise, ich bin privilegiert genug, dass ich die Zeit und die Kapazität habe, mich freiwillig zu engagieren. Und in die Politik zu gehen, das war nie eine Frage für mich, um ehrlich zu sein. Ich wollte nie Farbe bekennen sozusagen. Und ich fühle mich schon seitdem ich jünger bin in der Zivilgesellschaft doch recht wohl. Und es hat mich deswegen vielleicht einfach, weil es sich nie ergeben hat, einfach nie in die Politik geschlagen. Und es braucht ja eine starke Zivilgesellschaft. Also wir brauchen ja eine Zivilgesellschaft. Also die Zivilgesellschaft, ohne die Zivilgesellschaft geht es ja auch nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Genau.
Viele Impulse könnten ja gar nie in der Politik entstehen.
Genau, und aus dem Grund fühle ich mich in der Zivilgesellschaft wohl und ich möchte dazu beitragen, dass sie gestärkt wird und ich möchte auch dazu beitragen, dass vor allem diverse Stimmen gestärkt werden und nicht nur ein Typus Mensch oder nur die Privilegiertesten oder wie auch immer. Und da habe ich das Gefühl, dass ich in der Zivilgesellschaft mehr bewirken kann als in der Politik, meine Lebensrealität gerade aussieht und so wie die Situation gerade aussieht.
Das ist interessant. Ich glaube, niemand, den ich jemals aus der NGO-Szene interviewt habe, hat gesagt, er würde gerne in die Politik gehen und alle fühlen sich.
Na, aber da muss ich dazu sagen, ich glaube, das ist, wenn man in der Zivilgesellschaft verankert ist, hat man ja sowieso eine Beziehung zur Politik, oder?
Die hat man immer.
Und die hat man immer. Und viele Menschen, die sich zivilgesellschaftlich organisieren, picken sich in vielen Fällen ja auch gewisse Themen heraus, die sie besonders interessieren, sei es beispielsweise Klima oder Asyl und Migration oder Kinderrechte beispielsweise. Vermute hier nur, aber dann sind das so Themen, für die man sich leidenschaftlich einsetzt, hat auch vielleicht die Expertise dazu vor allem und hat vielleicht dadurch auch das Gefühl, dass man sich in dieser NGO, in dieser spezifischen NGO viel besser zu diesem einen Thema einsetzen kann, als jetzt beispielsweise, wenn ich Landtagsabgeordnete wäre und ich mich da mit ganz vielen unterschiedlichen Themen auseinandersetzen müsste. Also vielleicht ist das auch mit einem Thema. Ja. Ich vermute nur, dass das vielleicht auch daran liegen kann.
Und man darf seine Meinung ändern und muss nicht immer nach Farbe stimmen, das hat wahrscheinlich auch etwas.
Vermutlich, ja.
Ja. Gut, ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Und zwar die erste: Du bist Bundeskanzlerin für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ich würde. Oft, das ist schwierig, weil es gibt gerade so viele Gesetze, die ich einführen wollen würde, da es an vielen Stellen brennt, sozusagen.
Ja, wortwörtlich. Also, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Ich würde ein umfassendes und, sagen wir mal, gerechtes Klimaschutzpaket ins Leben rufen. Ein gesellschaftsgerechtes, aber. Also da würden mit reinfallen beispielsweise auch eine Vermögensteuer. Und da mache ich mich vermutlich jetzt sehr unbeliebt bei einigen.
Und das ist okay, du bist ja wirklich Bundeskanzlerin.
Genau. Und ich glaube, da würde ich mal ansetzen. Und da würde auch reinfallen ein so Bildungsprogramme in Richtung Klimaschutz, aber wie gesagt, sehr mit dem Fokus Klimagerechtigkeit auch. Das wäre eines meiner, glaube ich, ein Gesetz, das ich ins Leben rufen würde. Und ansonsten, wenn ich noch ein zweites anmerken darf, würde ich mehr im Bereich Frauen- und Opferschutz und Kinderschutz machen. Ja, aber da gibt es vieles, also ich würde vieles. Es ist schwierig, sich dazu entscheiden.
Vielleicht auch in der Politik.
Ja.
Die zweite Frage, ich habe den Plakat im Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Darf ich was ganz Kitschiges draufschreiben?
Unbedingt.
Dann würde ich nämlich draufschreiben, du bist wertvoll.
Ja, ich glaube, das müssten einige Menschen hören.
Ja, ich glaube auch. Also, ich möchte, dass jede Person, jeder Mensch.
Ja, Selbstwert, Impfung.
Genau.
Erste Dosis AstraZeneca und zweite Dosis.
Genau. Wir könnten vielleicht AstraZeneca fragen, ob sie in sowas arbeiten möchten.
Ja, genau. Und die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Ein Mensch aus Österreich, so. Wen suchst du dir aus und warum?
Okay, also ich bin da jetzt, nehme jetzt die Freiheit heraus, nicht nur, also Österreich nicht nur als Republik Österreich zu verstehen. Und würde hier sehr, sehr gerne mit Franz Kafka auf einen Kaffee gehen.
Hm.
Weil, also seine Kurzgeschichten und Bücher, also faszinieren mich schon seit meiner Jugend. Ich glaube, da geht's nicht nur mir so. Und ihn da ein bisschen auszufragen über seine Lebensbiografie und ob er selbst gewollt hätte, dass die Menschen sich die Köpfe zerbrechen, ob etwas autobiografisch gemeint ist oder nicht. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und sein Liebesleben würde mich auch interessieren. Also ich würde ihn da sehr viel ausfragen. Ich weiß nicht, ob er das gerne hätte, aber Franz Kafka wäre auf jeden Fall auf meiner Liste.
Ja, ich glaube, wenn man ein eigenes Adjektiv nach sich benannt hat, dann muss man irgendwas Interessantes zu sagen haben.
Das glaube ich nämlich auch.
Gut, liebe Ronja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.